Also ich glaube, das hört sich verdächtig nach bärenstarkem Whisky an.
Was ist mit dir los? Was ist passiert? Muss ich mir Sorgen um dich machen? Oder was ist jetzt passiert?
Nee, ich habe da was Interessantes Neues. Also ich musste es uns wortwörtlich hart erkämpfen, aber es geht um Bärfight-Whisky.
Ich glaube, du bindest mir jetzt einen Bären auf. Warum willst du mit einem Bären kämpfen? Und was hat das Ganze mit Whisky zu tun?
Ja, stell dir vor, das ist so, als ob dein Gaumen mit einem Grizzly in den Ring steigt. Vergiss unsere normalen schottischen, romantischen Abende vorm Kamin. Jetzt geht's mal an American Single Malt. Wenn du den aufmachst, der fordert dich wortwörtlich zu einem Duell heraus.
Na, wenn du American sagst, bin ich mir ja nicht so sicher, ob du da von Bourbon sprichst oder von was auch immer, aber ob das kein Bärendienst an mir ist?
Nein, ganz ernsthaft. Also der Name ist Programm. Der schmeckt, als hätte sich ein Rye Whisky mit einem Bourbon und einem fruchtigen Sherry in der Bar geprügelt.
Also ich weiß nicht, was das für ein Zauber-Elixier sein soll, aber wenn du mich lieb fragst, erweise ich mich als willig, dem Ganzen eine Chance zu geben.
Ja, top. Also dann nehme ich dich beim Wort. Das heißt, schnapp dir dein Glas, nimm die Herausforderung an und gib dem Ganzen eine Chance.
Ob der Bär steppt oder ob ich mich da durchkämpfen muss wie Bear Grylls, erfahrt ihr in unserer Folge 68 mit dem Thema Bärfight. Seid ihr so skeptisch wie ich oder seid ihr positiver gestimmt? Ich weiß es nicht. Hört rein und erfahrt mit uns, was es damit auf sich hat und ob das Ganze was kann. Whiskcast, 50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Moin, moin, liebe Sportsfreunde.
Hallo, liebe Liebenden. Hier ist wieder euer Briscoe-Schneider.
Scheiße, wo ist Steve?
Der hat gerade zu tun. Nimm Vorliebe mit Briscoe.
Das ist gar kein Problem. Hauptsache, ich krieg mal einen Whisky.
Liebe Liebenden, auch heute trinken wir wieder Whisky. Wir freuen uns, wenn ihr mittrinkt. Allerdings das, was wir heute trinken, habt ihr wahrscheinlich nicht zu Hause stehen, weil ich als bekennender Whisky-Liebhaber seit über einem Jahrzehnt kannte es vorher noch nicht. Wie haben wir das aufgetan? Wir bleiben heute in Schland. Es ist wieder eine gute alte Good Old German Distillerie.
Ja.
Machen das auch schon eine Weile. Ich bin ganz erstaunt, was es alles davon gibt. Und es steckt einfach eine super verrückte Story dahinter, wie wir an diesen Alkohol rangekommen sind. Also haltet euch fest, bereitet euch vor auf das, was da kommt. Ich kann schon mal sagen, das mag ich immer besonders gerne, ich habe noch nie in meinem Leben einen Glina Whisky getrunken.
Ja.
Du auch nicht?
Nein, ich habe noch nie in meinem Leben einen Glina Whisky getrunken.
Das wird heute krasse Entjungferung.
Es wird fünffache Entjungferung heute. Und ich meine, wir machen das jetzt ja wirklich nicht seit 2 Tagen, sondern schon ein bisschen was länger. Und dass es wirklich noch deutsche Destillate gibt, die nicht seit gestern aufhaben, sondern einfach 15-jährigen Whisky raushauen und die wir nicht kennen, also weder davon gehört haben, noch das getrunken haben, das ist fast einzigartig.
Wir tragen die Kunde raus ins Land und missionieren für den deutschen Whisky. Ich freue mich immer wieder sehr, auch zu zeigen, ja, supergeile Schotten, supergeile Iren, aber auch andere Länder können halt unheimlich viel. Man siehe die skandinavischen Länder, auch die Finnen, die ja offiziell nicht zu Skandinavien zählen, wie wir gelernt haben. Und die Anrainerstaaten, Frankreich, Belgien, wie auch die deutschen Whiskys. Und es gibt so viele deutsche Whiskys, die man nicht kennt. Heute tragen wir unseren Teil dazu bei, dass man einen davon mehr kennt als vorher.
Glina. Ich dachte im ersten Moment, Glina bedeutet, ich weiß nicht, ist vielleicht ein weiblicher Vorname, der in Brandenburg üblich ist oder hat irgendwie was anderes in dem Sinne damit zu tun. Nee, es ist tatsächlich ein slawisches Wort. Also bevor wir jetzt schon irgendwie über den Spirit reden, rede ich einfach mal über die Namensherkunft. Es ist ein slawisches Wort und bedeutet so viel wie lehm- und tonhaltige Böden. Und es ist auch irgendwann eingedeutscht worden und heißt Glindow auf Deutsch. Und Glindow ist ein Ortsteil von Werder an der Havel, wo diese Destillerie, die Glina Destillerie, verortet ist.
Genau, auf einem Hof in der Nähe von Potsdam in Brandenburg, ja. Also bei Brandenburg, Werder an der Havel, du hast es gerade gesagt. Die Story, die wir schon ein paar Mal gehört haben, ein Hof, auf dem Hof hast du Obst und ähnliches und aus dem Obst machst du nun mal nicht nur Marmelade, sie machen auch Saft und ähnliches, aber eben auch Obstbrände. Mhm. Genau, und irgendwann kamen dann auch die modernen, in Anführungszeichen, Spirituosen dazu und sie machen seit einer Weile also auch schon neben den Typen typischen Bränden. Whisky, Wodka, Gin, Rum und alles, was die Palette so abrundet.
Das ist korrekt. Und auf die genannten Obstbrände werden wir heute das ein oder andere Mal im Laufe der Folge noch zu sprechen kommen.
Wie wäre es denn, wenn wir jetzt auf ein Kirschwein zu sprechen kommen?
Kirschwein. Schönes Stichwort. Hast du schon mal einen Whisky getrunken, der in einem Kirschweinfass gefinisht oder gereift wurde?
Nein, auf gar keinen Fall. Was ich schon ein paar Mal getrunken habe, sind diese Kirschbiere, wenn du die kennst.
Ja.
Ist nicht mein Ding. Die Belgier sind groß und stark da drin, in den Kirschbieren. Ist überhaupt nicht mein Ding. Mag ich gar nicht. Es ist natürlich anders. Es ist eine süßere Spirituose, wenn Whisky darin gelagert hat. Also ich lasse mich gerne überraschen. Kenne ich gar nicht. Ist mir neu. Auch Kirschwein ist nicht das Geläufigste, was man hier so hat, ne?
Nee, gar nicht. Ich musste dich im Vorfeld zur Folge auch fragen, ey, was ist denn diese Knupperkirsche? Ist das irgendwie was Spezielles? Sowas wie eine Cocktailkirsche oder wie, ich weiß es nicht. Und dann sagt er, nee, ist einfach nur eine Kirschsorte.
Genau, also eine besonders schöne Kirsche. So, wenn du diese Mancherie-Kirschen siehst in der Werbung, denkst du, boah, ist das eine schöne Kirsche.
Ja.
Die sehen so besonders schön aus, weil die sind besonders fest und sind deswegen, die gehen nicht so schnell kaputt, weil die ein sehr festes Fleisch haben und sehr süß sind. Das sind so die typischen Vorzeigekirschen. Mhm. Die heißen einfach Knupperkirschen.
Festes Fleisch. Hört sich fast an wie ein Titel von Rammstein, oder? Festes Fleisch.
Gibt es doch weißes Fleisch.
Weißes, stimmt.
Ich glaube, auf dem ersten Album drauf gewesen.
Nee, weißes Fleisch war später, oder?
Nein.
Früh gewesen?
Weißes Fleisch war schon auf Vor Sehnsucht, das Album.
Okay, krass.
Ja.
Junge.
Alter Song. Wie dem auch sei, vom weißen Fleisch zur Knupperkirsche. Daraus haben sie unter anderem Kirschwein gemacht, weil das eben Süßkirschen sind. Und den Wein kenne ich nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen, was die Einwirkung auf den Whisky ist.
Den Whisky kennen wir nicht, den Wein kennen wir nicht. Also, gib ihm. Boah, was ein Plop.
Wir haben uns mit Samples versorgt, heute 5 an der Zahl. Das erste Sample hat er gerade geöffnet.
Wunderschön.
Dann lassen wir uns mal überraschen. Farblich können wir schon mal spoilern. Es ist hier nichts filtriert und es ist nichts gefärbt. Wir haben also eine pure Farbe und zwar ein schönes dunkles Gold im Glas.
Richtig schön dunkelgolden. Also der apfelsaftigste Apfelsaft, den du dir vorstellen kannst. Richtig schönes Gold. Mhm. Also das Licht unseres Aufnahmezimmers bricht sich gerade in diesem goldenen Ton. Wirklich schön.
Wir haben es mit einem goldenen 8-jährigen Single Malt zu tun.
Ja.
8 Jahre gereift. Die 0,7 Liter Flasche kostet 49 Euro im Handel. Das hebt sich schon mal ab für ein deutsches Destillat in der 07er Flasche. Ein sehr, sehr fairer Preis, muss man sagen. Echt am unteren Ende angesiedelt. Auch für 8-jährige Reifung. In Deutschland auch sind die Destillate häufig jünger. Und 43% Alkoholstärke ist schon mal ein guter, solider Anfang. Also nicht auf 40 runter verdünnt, sondern immerhin 43 spendiert.
Kann man mal mit anfangen, oder? Oh, hast du schon mal dran gerochen?
Jetzt gerade.
Das riecht spannend.
Ja, im Geruch sehr, sehr grasig und kräutrig. Sehr für die deutschen Whiskys typisch. Grasig, kräutrig, eine leichte Malzigkeit bzw. Gerste also Getreide im Hintergrund.
Ja.
Aber hauptsächlich ist bei mir so Heu, getrocknetes Gras, getrocknete Kräuter.
Heu bin ich auch, Getreide bin ich auch, Gras auch. Hast du schon mal eine Ähre von, ich weiß nicht, Roggen, Gerste, irgendwas abgerissen, bevor sie reif war? Also wenn sie noch grün waren.
Nee, nicht bewusst.
Habe ich tatsächlich mal gemacht und dann auch so ein bisschen drauf rumgekaut, ein bisschen dran gerochen. Und das erinnert mich wirklich an ganz, ganz, ganz junges Getreide, was also noch grün ist und noch gar nicht in diesem Strohton, bevor man es erntet, sondern noch in der ganz jungen Phase. Sehr spannend.
Du musst mir hier nach mal die Beweggründe für deine Handlung darlegen, aber das können wir später
machen. Ich komme vom Dorf und da hat man das gemacht.
Eine leicht süßliche Note ist noch in der Nase. Kann so ein bisschen Rückschluss auf Marzipan geben.
Das ist eine schöne Note. Marzipan finde ich super, weil die Süße ist nicht so im Vordergrund, wie ich dachte. Mhm. Weil ich dachte, so bei 8 Jahre Vollreifung in diesem Kirschweinfass, dass da eine erschlagende Süße passiert. Aber nee, tatsächlich ist das Grunddestillat im Vordergrund.
Mhm. Und durch diese Marzipan-Note bedingt auch, dass da so ein bisschen was Mandelartiges mit drin ist.
Mhm.
Also es ist schon eine schöne Mischung, aber es ist nicht der typische Single Malt, wie man ihn sich vorstellen würde. Und in der Nase tatsächlich würde ich jetzt auch keine Rückschlüsse. Blind Tasting, Kirschweinfass, nie im Leben. Vor allen Dingen, das ist ja eine Vollreifung.
Ja.
8 Jahre Kirschweinfass.
Richtig.
Hätte ich im Geruch nichts von gemerkt. Ich bin sehr gespannt auf den Geschmack.
Na dann, probieren wir das, oder?
Ja, heute mal Prost.
Prost.
Prost, Eggehorn.
Ich weiß zufällig, dass der Nico, der uns jetzt gerade zuhört, der uns auch diese Samples zur Verfügung gestellt hat, dass der das immer ultra abfeiert, wenn wir aus Werner zitieren. Deswegen habe ich auch direkt mit Moin Moin gestartet.
Nö, wenn nicht. Aber erzähl dann nichts von in die Berufsschule, oder?
Ja, einer muss, aber dann ist Schluss.
Sag mal, Johannes, du siehst so gut aus. Warst du beim Friseur?
Sieh schlimmer, sie.
Schmeckt für 43% sehr leicht, spritzig. Und ich finde, im Vordergrund bleibt eine grasige Note. Sehr ja. grasig. Etwas weniger Getreide, eine leichte Süße, die da bleibt. Weniger Marzipan, auch weniger Malz. Ist wirklich eine sehr kräutrig-grasige Note,
ja.
die ich die ganze Zeit im Geschmack behalte.
Definitiv spritzig, nicht sprittig. Mhm. Es ist eine gewisse Würze dahinter. Die Würze macht das Ganze auch ein bisschen runder und komplexer. Gleichzeitig runder, aber auch eckiger im Sinne von, er hat Ecken und Kanten. Also der geht nicht glatt durch, sondern stößt doch schon mal an der einen oder anderen Kante an den Gaumen. Soll ich dir verraten, wo ich gerade bin?
Ich dachte hier, um den Stuhl.
das auch. Aber ich bin gerade in einer schwäbischen Exklave in Dänemark. Schwäbischer Whisky, irgendwo in Dänemark, hinter den Dünen, auf einmal aufgeschlagen. Da bin ich gerade.
Jetzt wird's wild.
Ja. Weil wir sind ja im Single Malt Bereich, nicht im Roggenbereich. Mhm. Es kommen heute noch zwei Roggenwhiskys, da bin ich sehr gespannt, wie die sich von den Single Malts abheben. Mhm. Aber diese Note der deutschen Single Malts, die habe ich geschmacklich eher im Schwabenländle verortet.
Ja.
Kenne ich so aus Brandenburg gar nicht. Wir kennen brandenburgische Whiskys, habe ich da gar nicht diese Note.
Nee, es geht auch in die Richtung. Das ist ein deutscher Single Malt, das merkt man schon ein bisschen. Es werden hauptsächlich alte Sorten, alte Getreidesorten verwendet. Bei den Single Malts ist es Sommergerste, die bewusst alte Sorten sind, die nicht so ertragreich sind, weil sie wenig bis nicht verändert sind. Aber sie haben halt, sie wachsen auf dem Boden, auf diesem, wie du gerade sagtest, lehmhaltigen Boden sehr gut, lehmhaltig sandigen Boden. Mhm. Und sie haben halt eine besondere Geschmacksnote und das merkst du auch hier. Wir hatten so ganz besondere Geschmacksnoten auch, die finde ich in die Richtung gingen, als wir vor einer Weile bei Finch waren.
Ja.
In der Finch Distillery. Die haben auch ähnliche, die haben auch alte Sorten, die sie bewusst dann auch benennen auf der Flasche. Und das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Also das sind spezielle alte Getreidesorten, die sich im Übrigen sehr selten, aber durchaus kommt es vor, dass sich schottische Destillerien auch an diesen Sorten bedienen und dann einen riesen Bohai da drum machen und es groß draufschreiben und der Whisky kostet das Doppelte.
Mhm. Na klar, super. Andere Gerste direkt doppelter Preis.
Ja, weil sie halt nicht so ertragreich sind. Ne?
Das
du bekommst auf einem Hektar viel weniger Gerste raus und kannst natürlich dadurch auch weniger Whisky mit fast dem gleichen Aufwand produzieren.
Ganz genau. Und die Destillerie-Inhaber, beziehungsweise der Master-Distiller und eben unser Kumpel Nico, die sagen auch ganz bewusst, dieses Getreide ist nicht für wirtschaftliche Zwecke geeignet. Das heißt, um im konventionellen Sinne Getreideprodukte zu erstellen, aber für deren Zweck, was sie damit wollen und was sie damit machen, ist es perfekt. Weil es hat Tiefe, es hat Charakter, es hat was Besonderes. Und deswegen wird auf, glaube ich, 60 Hektar dann dort diese Getreideart, beziehungsweise diese Sorten, wir haben ja sowohl Gerste als auch Roggen angebaut und ich sag jetzt mal einfach nach der Hälfte des ersten Glases ist eine gute Entscheidung.
Ja, tatsächlich das Kirschweinfass, ich hätte es nicht gemerkt, dass es Kirschwein ist. Jetzt wie gesagt bin ich auch nicht der Kirschweinkenner, aber das würde mir nicht entgegen. Das ist so dezent im Hintergrund, was ja auch nicht schlecht ist, aber 8 Jahre Vollreifung im Kirschweinfass, das hätte ich nicht rausschmecken können. Das ist so dezent dabei, das hätte ich nicht rauskriegen können. Die Kirschweinfässer sind, der Kirschwein ist ja der eigene, der auch auf der Farm war, auf dem Hof produziert wird.
Genau.
Aus den eigenen Knupperkirschen. Die Fässer sind Eichenfässer, Spessart-Eiche, deutsche Eichenfässer, auch von einem der letzten deutschen Böttcher hergestellt.
Ja.
Extra für den Hof, also alles Erstbefüllung, auch ganz wichtig, es wird alles erst befüllt. Und das ist halt schon krass, ne? Wenn da vorher mal Kirschwein drin war, Erstbefüllung mit Whisky danach und dann 8 Jahre, krass, dass es sich so im Hintergrund hält.
Ja, wirklich, also wirklich, wirklich spannend. Ich habe keine Vergleiche, deswegen kann ich nicht sagen, im Vergleich zu Whisky XY ist das Kirschwein für im Hintergrund. Aber das Schöne ist, es wird nicht das letzte Mal heute gewesen sein, dass wir mit dieser Reifung, mit diesem Finish zu tun haben.
Es wird weiter geknuppert. Also mich erinnert es wirklich sehr an etablierte schwäbische Destillerien, muss ich sagen, wirklich. Von der Geschmacksnote her. Was ja durchaus ein absolut positives Argument ist.
Hundertprozentig. Und eben diese Grasigkeit, diese grüne Grasigkeit, die habe ich eher von unseren dänischen Vertretern. Mhm. Und deswegen mein Ausspruch, die schwäbische Enklave in Dänemark.
Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Weil du hast mir das ja auch erzählt. Das ist ja alles so, also du bist ja unser Public Relations Flagship quasi. Ne? Also ich bin ja froh, ich rede gerne ins Mikrofon, aber abseits davon bin ich ganz froh, wenn ich in Ruhe gelassen werde. Deswegen übernimmst du die ganze Kommunikation und auch viel Social Media und so. Das ist gar nicht mein Ding. Und deswegen kam das Ganze so ein bisschen über dich zustande. Ne? Und das war eine ganz, ganz wilde Story, wie wir zu Glina und Glina zu uns gekommen sind.
Mhm, total. Also der Nico Schulz ist in der Distillerie von Michael Schulz, sprich Glina, beschäftigt. Und er Er war in Dienstbekleidung abends unterwegs an der Tankstelle und wollte dann das Auto tanken und hatte halt dann eben noch seine Weste, sein Polo, was auch immer von Glina an. Und dann hat der Tankwart den vollgelabert und sagte,
vollgelabert.
Ja, wirklich. So, hey, hier, Whisky, Glina Whisky, voll cool, Whisky. Kennst du eigentlich schon Whiskast? Ist ein ganz toller Podcast. Und dann sagte er, nö, noch nie gehört, keine Ahnung, was das ist. Dann hat dieser Tankwart irgendwo in Brandenburg dann dem Nico Schulz unsere Instagram-Seite, unseren Podcast gegeben, dass der da mal reinhört. Und er sagte, der hat teilweise vor Lachen ins Lenkrad gebissen, weil er das so witzig fand. Gerade wie gesagt, wenn wir dann irgendwie so ein bisschen Werner und Eckart nachmachen und auch so vom Hintergrund her, das heißt, dass wir uns nicht so ernst nehmen, dass wir auch mal ein bisschen witzig sind, dass wir, wenn wir uns mal versprechen, darüber lachen und das nicht rausschneiden. Und er sagt, er fand das so geil. Ich möchte, dass unser Whisky mal von den zwei Quatschköppen verkostet wird.
Ja, haben wir gemacht.
Ja, haben wir gemacht.
Übrigens, geiler Tankwart einfach. Grüße an den Tankwart. Mega cooler Typ. Also ist schon geil, dass ein Tankwart in der Nähe von Werder an der Havel, in der Nähe von Brandenburg unseren Podcast hört und Leute damit erfreut. Ich sage es ein bisschen diplomatischer, damit erfreut mit unserem Podcast.
Definitiv.
Und das Ganze auch noch so einschlägt. Das ist schon ganz geil eigentlich. Ja. Also lieber Tankwart, wir sind dir sehr dankbar. Du bist der beste Tankwart
der Welt. Also Tankwart, bitte melde dich bei uns. Schreib uns einfach auf Insta irgendwo. Und das nächste Mal, wenn wir eine Aktion machen, sei es wieder irgendwie Mystery Malls oder so, dann schicken wir dir einfach unsere Mystery Malls zu und dann trinkst du online einfach mit oder ein Online-Tasting, was weiß ich nicht. Sag Bescheid, schreib uns und dann werden wir dich irgendwie verköstigen.
Das hört sich an wie so eine Kontaktanzeige. Tankwart, bitte melde dich.
Was sagst du? Nehmen wir uns den Single Malt Nummer 2 vor.
Du erst. Moise, du erst.
Dann würde ich vorschlagen, wir sammeln ein paar Schritte.
Ja, wieder schön hell geploppt. Wir sammeln ein paar Schritte, denn dieser Whisky heißt Schritte für Max, ist eine Sonderabfüllung der Glina Distillery und die Geschichte dahinter ist ebenso schön wie traurig wie herzzerreißend, warum es diesen Whisky gibt und warum er Schritte für Max heißt. Die meisten werden beim Titel schon befürchten, da ist was passiert.
Mhm, ganz genau. Es geht um einen sehr jungen Patienten, der in sehr jungem Alter schwer erkrankt ist und jetzt nach langem Koma und mehreren OPs wieder versucht, das Laufen zu erlernen. Es ist nie klar, ob er wieder laufen kann, aber Glina hat sich gesagt, für Max machen wir erstens diese Sonderaktion, Hashtag Schritte für Max, und zweitens 10 Euro von jeder Flasche, die über den Tresen geht, werden gespendet an die Maßnahmen, damit Max wieder das Laufen lernt, weil, wie leider so häufig, wird das Benötigte nicht von unserem Krankenkassensystem übernommen.
Tja, das wird auf absehbare Zeit bestimmt auch nicht besser. Es ist schön, dass sich dann Firmen und Privatleute da ein bisschen ein Herz fassen und unterstützen, wo es der Schneider eben nicht kann oder nicht möchte. Und an der Stelle ist das eine tolle Aktion. 10 Euro von jeder Flasche gehen daher in die Therapie von dem kleinen Max. Der Whisky an sich ist ebenfalls wieder komplett auf dem Teppich geblieben. Wir kriegen den 8 Jahre gereiften Single Malt in der 07er Flasche mit 43,3% dieses Mal. Ebenfalls für 49 Euro. Wie gesagt, ein Zehner davon wandert rüber in die Therapie, in die Behandlung.
Das sind 20%.
Ja, absolut. Ist absolut eine tolle und faire Sache. Und wenn wir uns jetzt diesem Whisky etwas nähern, das ist ein Triple Cask.
Ja.
Das heißt, er hat drei Fässer gesehen.
Was sagst du denn zur Farbe von Maxens Füßen?
Das ist deutlich bernsteiniger. Wir sind dunkler als gerade eben. Das ist bernsteiniger. Wie kommt eigentlich nach 8 Jahren so eine Farbe zustande, wenn er doch gar nicht gefärbt ist, sondern ganz natürlich? Es ist schon bemerkenswert.
Ja, das sind eben diese drei von dir erwähnten Fässer. Es geht fast schon ins Rötliche, also Bernstein mit einem Rotstich da drin. Und wir haben hier drei Fässer, nämlich einmal
ein Bordeaux.
Bordeaux-Wein.
Portweinfass.
Wir haben Portwein.
Und wir sind wieder Knüppbockhirsche.
Perfekt. Das ist doch ein toller Dreiklang, oder?
Absolut. Diese Spirituosen, diese Weine und Liköre, die haben alle eine dunkle Farbe. Es sind alles First Fills, das haben wir gerade schon gesagt. Alle Reifungsfässer von Glina sind First Fills. Das heißt, da wird natürlich Farbe rausgezogen. Mhm. Und sie haben eine sogenannte Warmlagerung. Das heißt, das Fasslager, in welchem die Fässer reifen, ist beheizt. Und allein durch diese Temperatur wird der Reifeprozess natürlich, wir erinnern uns ganz dunkel an unsere Folge über israelischen Whisky, über die
bei 50 Grad,
Milk and Honey. Ja. Das tut schon was, wenn es ein bisschen wärmer ist. Und es muss jetzt nicht 50 Grad Grad haben und irgendwie auf unter normal Null liegen, sondern es reicht auch einfach, wenn es durchgehend, weiß ich nicht, über 15, über 20, über 25 Grad sind und du halt nicht auch mal zwischendrin, wie das sonst bei uns in heimischen Gefilden ist, mal 5 Grad oder mal 10 Grad hast, sondern dass es immer konstant höher gehalten wird. Das hat schon einen Effekt und das trägt zur Reifung bei und deswegen passiert in 8 Jahren mutmaßlich auch schon ein bisschen mehr, als wenn es eben keine Warmlagerung wäre.
Ja, und wenn du, ich sag mal, in 3 verschiedenen Fässern mit First Fill erst befüllt, da kommt dann auch schon so ein Farbton realistisch bei rum, muss ich wirklich sagen.
Geruch ist nochmal anders als gerade. Ich finde sogar ziemlich anders.
Oh, ziemlich anders, aber toll. Also richtig gut.
Hier ist auf jeden Fall mehr los. Er ist komplexer, er ist viel komplexer. Das muss man sagen. Abgangslänge gerade eben beim 8 Jahre Kirschweinfass und Komplexität hat sich in Grenzen gehalten. Mhm. Und Abgang war nicht allzu lang. Ne, da hat sich nicht mehr viel getan und der war dann auch irgendwann weg. Hier ist im Geruch schon merklich mehr los. Der ist deutlich würziger, der ist deutlich süßer im Geruch und der hat noch ein paar so richtig, richtig Gewürze, so Nelken und...
Ja, und ich finde, er riecht blind verrochen deutlich stärker als 0,3% stärker als gerade. Also ich hätte blind, hätte ich 48 gesagt.
Lebkuchen. Das ist so ein bisschen so weihnachtliche Gewürze, habe ich da. Lebkuchen, Nelken, alles so in die Richtung.
Ja, ja. Weil hast du schon mal einen Nachtisch gegessen, wo du Lebkuchen, wo du Lebkuchen als Grundlage benutzt hast? Sowas wie zum Beispiel, wenn man so Tiramisu macht, hat man ja diese Biskuit-Dinger. Und wenn du das aber mit Lebkuchen machst und in diesem Nachtisch ist gleichzeitig auch sind eingelegte Kirschen. Und diese Kirschen werden dann noch irgendwie, ich weiß nicht, mit Kirschwasser oder
so. Alkoholgetränk.
Alkoholgetränk. Ja. Und das habe ich gerade. Lebkuchen und Kirschen getränkt in Alkohol.
Wir haben hier wieder, das ist ein Single Malt, er riecht wieder ein bisschen grasig von der Grunddestillatnote, aber viel, viel spannender als gerade, muss ich ehrlich sagen. Auch wieder anders, ne? Also hier kann man auch schon wieder sagen, du hältst die Nase rein und weißt, das ist kein schottischer oder irischer Single Malt. Das ist was anderes. Nee. Aber der riecht sehr spannend, der gefällt mir auch sehr gut in der Nase. Ja. Durch dieses grasig-spritzige wieder, zusammen mit diesen Weihnachtsgewürzen. Ich meine, klar, das wird durch die Fassreifung kommen, durch diese Kombination von allen dreien, aber das ist echt eine spannende Geschichte.
Ja, wirklich spannend. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt in meinem Nachtisch verrannt, aber auf diesem Nachtisch, den ich gerade beschrieben habe, ist noch so ein bisschen Zartbitterschokolade.
Mm. Welche Farbe hat die Gabel, mit dem du das Ganze isst? Schmeckst du das auch raus?
Silber. Feinstes Tafelsilber.
Na denn.
Prost! Junge, 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 da passiert mehr. Da passiert deutlich mehr als gerade. Ich habe mich im Geruch gefragt, wo verdammt ist der Port? Die habe ich in der Nase nicht gehabt und jetzt kickt der Port.
Ja, eine schöne und raffinierte Mischung zwischen Port und zwischen Rotwein. Die Kirsche, die bleibt wieder im Hintergrund.
Ja.
Es ist sehr süß, es bleibt sehr weihnachtlich. Nelken, Lebkuchen bleiben für mich ganz klar da.
Total.
Es ist sehr grasig und Kräuter kommen mit dazu. Jetzt denke ich auch so ein bisschen an Alex Pilz, an Pilzwhisky. Mit der, ne, unser Almnudler-Whisky.
Ja.
Da ist auch viel kräutrig am Start. Das habe ich hier jetzt auch. Er ist wieder ein typischer deutscher Whisky, das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Der schreit dich an, ich will kein Schotte sein. Ne? Also das ist kein Imitat von, ich möchte möglichst nah an einem schottischen Whisky sein, sondern du nimmst heimische Produkte, Wasser aus der eigenen Quelle, die über 80 Meter tief ist, selbst angebautes Getreide und machst daraus hier in Deutschland Whisky. Der schmeckt anders. Du hast einen anderen Boden, du hast ein anderes Klima, du hast andere Sorten, du hast anderes Wasser. Das ist einfach so, dann schmeckt auch der Whisky anders. Das tut er und ich glaube, der ist stolz drauf, der Whisky, weil der schmeckt ganz anders. Der schmeckt aber sehr gut und sehr komplex.
Ich bin jetzt wirklich mal frech und sage, der will kein Schotte sein. Der will wirklich kein Schotte sein, sondern der will einfach ein 8-jähriger Glenlivet Whisky sein. Und sowas riechst du auch nicht auf der Insel.
Nee.
Keine Chance, dass du sowas in Großbritannien irgendwo riechst. Jetzt haben wir auch wirklich einen Abgang. Gerade, es war ein wirklich smarter Einsteiger. Ich glaube, da haben wir auch die richtige Wahl getroffen. Und jetzt hast du einen Abgang, aber einen richtigen. Und weißt du, was ich am Ende des Abgangs noch habe?
Schokolade.
Espresso.
Ich habe Schokolade, unheimlich viel Schokolade.
Mhm. Espresso ist bei mir so das allerletzte Drittel des Abgangs.
Gebe ich dir auch recht. Espresso, Kaffee, Schokolade. Also ein ganz, ganz interessanter Whisky. Also wirklich, das gefällt mir auch, weil es halt komplett anders ist. Mhm. Das ist komplett anders, aber gut. Also es schmeckt gut, das nochmal besonders zu betonen. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur gesagt, um zu sagen, das schmeckt aber... Nein, das schmeckt wirklich gut. Ganz anders, aber sehr gut.
Es ist ja immer ein bisschen gefährlich, ne, wenn wir zwei dann Dinge zum ersten Mal verkosten
und
keine Ahnung haben.
Da weiß man schon, worauf man sich einlässt.
Ja, und hier hatte ich gar keinen Plan. Und also ich bin sehr froh, dass wir diese Folge gerade machen. Und ich sag mal, auf Max.
Auf Max, das ist ein toller Whisky.
Finde ich aber auch ein geiles Statement, dass man dann nicht sagt, ja, so, wir etikettieren jetzt unseren Standard-Classic-Single-Malt ohne Altersangabe neu und sagen, der ist jetzt für Max, sondern dass die einfach einen eigenen Whisky kreieren, den es eben nur dort gibt, mit der Altersangabe, mit der Fassreifung und machen da was Besonderes und toll Gutes. wenn man so die letzten Schlücke nimmt aus dem Glas. Erstens, der zieht richtig schön Schlieren und Tropfen am Glas. Also der ist auch von der Substanz her echt dickflüssig, sirupartig. Und die letzten Tropfen, die wirken von der Farbe fast so wie ein Magenbitter. Kennst du so Hubertus-Tropfen oder ähnliches?
Ja, guter Bohnenkamp.
Ja, oder ein Bohnenkamp. Und wenn du da, die letzten Tropfen, die sind auch so, die schimmern auch so bräunlich, rötlich, bernsteinig.
Ordentlicher Fernet Branca am Glas.
Ja, wir müssen noch ein bisschen was für die Verdauung tun.
So, jetzt haben wir genug Malt Whisky getrunken.
Ja.
Jetzt wird es spannend. Ich habe ja gerade schon gesagt, sie nutzen altes Getreide, Sommergerste als Getreide, aber auch Roggen.
Roggen.
Champagner-Roggen bauen sie an. Das hört sich ja schon hochklassig an, das, Champagner-Roggen. Ja.
Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich Whisky machen würde oder wenn ich ein Bauer wäre und meine Produkte würden aus diesen Roggen gemacht werden, ich würde überall Champagner-Roggen draufschreiben, weil das einfach so sexy klingt.
Klingt direkt teuer.
Ja, ne?
Klingt direkt teuer. Aber wie ist es eigentlich zu diesem ganzen Getreide-Hype da in der Ecke gekommen? Ist ein bisschen, Bildungsauftrag verfolgen und nicht nur saufen hier. Jo. Die Leute müssen ja denken, mein Gott, die saufen und nehmen auch, die haben gar nichts zu tun. Wann machen die den ganzen Tag? Nein, wir haben einen ganz klaren Bildungsauftrag, haben wir. Das Gebiet, was wir gerade genannt haben, Werder an der Havel und alles da drumherum. An der Havel ist bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts eines der größten Weinanbaugebiete in Deutschland gewesen. Die haben Wein angebaut, ohne Ende.
Das ist korrekt.
Und dann kam aber der Befehl von oben, kein Wein mehr. Es gibt jetzt hier keinen Wein mehr. Ihr baut bitte alle Getreide an. Wir müssen nämlich die Soldaten versorgen. Dann haben sie Brot gebacken und, weiß ich nicht, Weizentortillas. Und haben halt Lebensmittel für die Soldaten gemacht. Das war ja jetzt nicht so die rühmlichste Zeit im 18., 19. Jahrhundert. Eine Zeit voller Kriege, viele Soldaten. Und die mussten versorgt werden. Da wurde halt gesagt, naja, Essen ist wichtiger als Wein. Stelle ich in Frage, aber je nachdem. Auf jeden Fall haben sie sich fürs Essen entschieden. Haben gesagt, nein, ihr baut jetzt Getreide an und dann machen wir Essen für die Soldaten draus. Ja. Und da wurde diese Weinregion zur Getreideregion.
Ganz genau.
Und du hast das Slawische im Namen schon erwähnt. Die Familie der Schulzes, ne, vom Schulzer Hof, hat sich da im Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts niedergelassen aus Ostpreußen und Schlesien und haben sich da eben auch zur Getreideproduktion niedergelassen, weil das dann eben dafür eine sehr große und sehr bekannte Region war. Und so entstand der Hof und so entstand die ganze Geschichte rund um Glina Whisky mit dem Namen, so wie er ist, aus dem Slawischen heraus mit dem Getreide aufgrund der regionalen Gegebenheiten, dass es eben zur Getreideregion gemacht wurde. Naja, und mit Getreide und Obst fängst du auch an, irgendwann was zu brennen. Und da kommt eins zum anderen und irgendwann gab es dann eben auch Whisky. Und besonders schön finde ich eben auch, dass sie eigene Fässer nutzen. Eigene Fässer, also mir ist keine Bourbon-Fassreifung geläufig von Glina. Die haben wirklich selbst angefertigte Spessart-Eichenfässer vom Böttcher um die Ecke oder was ist um die Ecke ein Stück weg, aber ein deutscher Böttcher, sowie befreundete Weingüter, die Bordeaux-Fässer, die Sherry-Fässer, Portwein-Fässer zur Verfügung stellen oder eben eigene Brandfässer wie von dem Kirschwein, die dann auch aus der Spessart-Eiche bestehen.
Ganz genau. Du sagtest gerade so schön, Befehl von oben. Also Befehl von oben ist gut. Das war der König. Das war Friedrich der Zweite. Ja, Friedrich der Große. Du wirst wahrscheinlich ein paar Mal von ihm gelesen haben.
Wie groß war er denn?
Der war
größer als du.
Unfassbar riesig. Riesig, 3 Meter. Und der Friedrich der Große, Friedrich der Zweite, der hat diesen Befehl gegeben. Warum? Weil seine Kriege unfassbar teuer waren. Der war da kriegstechnisch sehr aktiv. Sowohl nach Norden als auch nach Osten als auch nach Süden. Als preußischer König, klar, war damals ziemlich viel zu tun. Und erinnerst du dich, dass es im Geschichtsunterricht einen berühmten König gab, der irgendwann mal angefangen hat, Kartoffeln zu pflanzen?
Ich erinnere mich an einige Könige, vor allen Dingen an den Sonnenkönig Ludwig.
Na, der hatte
mit aber Kartoffeln nicht an den Kartoffelkönig. Der ist mir abhanden gekommen.
Es gibt ja kaum was Deutscheres derzeit als eine Kartoffel, oder?
Erstaunlicherweise ja. Ich habe mir ja sagen lassen, dass die Kartoffel gar kein urdeutsches Gewächs ist. Ja, du hast jetzt damit angefangen, du musst jetzt durch den Kartoffeltalk durch. es ist gar kein urdeutsches Gewächs, das ist auch irgendwann eingeführt worden. Ja. Aber das ist irgendwann ist halt so zum Symbol geworden. Die Italiener haben die Pizza, die Deutschen haben die Kartoffel. Ich weiß nicht warum, aber...
Richtig. Und es ist nicht so alt in Deutschland. So wie der Döner, sage ich mal, nicht in der Türkei verortet ist, ist die Kartoffel nicht in Deutschland verortet. Ich glaube, sie kam aus Südamerika, wurde importiert. Und irgendwann ist dann der Befehl, macht die Weingüter zu Getreideanbaufläche, hat nicht mehr ausgereicht, um die Bevölkerung, um die Soldaten satt zu machen. Und dann gab es diesen König Friedrich II., der gesagt hat, wir brauchen noch irgendwas Ertragreicheres mehr.
Und Eier. Wir brauchen Eier.
Wir brauchen Eier. Nein, wir brauchen Kartoffeln. Kartoffeln. Aber die Leute dachten, okay, das irgendwie wird in den Boden gepflanzt und es ist so eine Knolle und das kommt aus dem Boden. Ja, irgendwie komisch. Und dann hat er einen Trick gemacht. Dann hat er in einem abgesperrten Gebiet mit Soldaten auf einem, ich sag mal, Quadratmeter, hat er dann Kartoffeln angepflanzt und es wurde streng bewacht von Soldaten. Und auf einmal wurde der Scheiß interessant. Weil wenn das so wichtig ist und von Königssoldaten bewacht wird, dann wollen wir das auch haben. Der hat es aber darauf angelegt, dass die das dann klauen und haben wollen. Und so ist die Kartoffel tatsächlich, ist der Kartoffelkönig, ist durch Friedrich den Großen dann breitflächig berühmt geworden, weil er einen Trick gemacht hat und auf einmal hatten die Leute in seiner Bevölkerung wieder was zu essen und die Kartoffel hat erstaunlich gut geschmeckt und seitdem eine tierische Erfolgsstory hingelegt.
Hast du dir das gerade ausgedacht oder war das wirklich so?
Nein, es ist wirklich so und das ist auch tatsächlich so, das habe ich nicht im Vorfeld recherchiert, sondern das ist von meinem Geschichtsleistungskurs damals noch hängen geblieben. Friedrich II., das war der Kartoffelkönig.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Jeder hatte so seine Schwerpunkte im Geschichtsunterricht.
Du weißt, ich habe eine dicke Nische in meinem Hirn für sinnloses Wissen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so sinnlos, sondern echt auch noch ein bisschen historisch. Aber irgendwie habe ich jetzt Bock auf Pommes.
Bei uns waren es immer eher Schlachten. Aber das war echt ein cooler Trick. Also muss ich sagen, wenn das wirklich so war, clever, der Typ. Ja. Also das war schon nicht umsonst König.
Aber jetzt sind wir von Roggen völlig abgedriftet zu Kartoffeln. Und ich möchte jetzt den Switch wieder umlegen von den Kartoffeln zurück zum Roggen und mach einfach mal auf.
Apropos Kartoffeln, wir haben einen fantastischen Roggenwhisky hier. Es ist der Glina Rye Whisky, Champagner-Roggen, wie gerade schon erwähnt.
Oh, ich liebe dieses Geräusch beim Eingießen aus Samples.
Hört sich an wie frischer Champagner.
Hm.
Probieren wir auch gleich aus, ob dieser hier im Bauchnabel prickelt, so ja, wie immer.
Bitte, also so ein Bodyshot bei dir würde ich jederzeit machen.
Hm.
Wir sind ein bisschen heller unterwegs von der Farbe als gerade.
Es ist schon wieder ein schönes dunkles Gold, aber es ist eine leichte Nuance höher als gerade. Das ist richtig.
Ja, und auch so ein kleiner Rotstich wieder.
Mhm. Wir sind jetzt hier 10 Jahre alt mit dem Destillat. 0,7er Flasche mit 46,1%. Wir steigern uns. Gibt es für 49,90. Ebenfalls wieder sehr erschwinglich gestaltet. Es ist eine Vollreifung im Sherryfass. 10 Jahre Sherryfass.
Junge, Junge.
Das verspricht was. Und das mit Roggen. Ich erwarte jetzt einiges, liebe Freunde.
Ich erwarte auch richtig was. Schön. Also riecht tatsächlich nicht so rockig, wie ich es vermutet habe. Weil wir haben ja jetzt gerade Single Malts verkostet, verrochen und haben gesagt, der ist schon sehr kräutrig, sehr getreidig. Und ich dachte jetzt beim Roggen haut der uns getreidemäßig voll aus den Socken.
Ja, er riecht ein bisschen pfeffrig, ne? Pfeffrig, scharf, trotzdem Getreide mit dabei. Der Sherry hält sich in der Nase sehr zurück.
Ich glaube auch. Ich glaube tatsächlich, dass das Grunddestillat und dass die Getreide eben aufgrund der Böden, aufgrund der Auswahl, aufgrund dieser historischen Getreidesorten so dominant sind, dass die nicht vom Finish überlagert werden, sondern dass das relativ harmonisch Hand in Hand mitgeht.
Wenn du den Handtrick von Kirö und Whisky 84 Grad anwendest von Philipp, merkst du da tatsächlich eher den Sherry. Ne, du hast weniger so einen Sauerteig und einen Roggen auf der Hand, du hast mehr die Sherry-Note auf der Hand, wenn du das zerreibst, muss ich sagen. Da merkst du dann das Finish ein bisschen mehr, finde ich.
Ja, also ich rieche ganz stark den Alkohol, fast schon Desinfektionsmittelstärke Alkohol.
Ja, dann reib weiter, das wird zum Sherry. Komm, reib bis zum Schluss, wie sonst auch.
Ja, da kommt was Fruchtiges, Sherry-Notiges raus.
Pfeffrig scharf ist der schon, muss man sagen. Ne? Also nicht alkoholisch, das darf man nicht falsch verstehen. Das ist keine scharfe Alkoholnote, sondern wirklich eine würzig scharfe Note, wie das eben so ein typisch würzig-pfeffriger Whisky hat, mit ein bisschen Getreide. Du merkst auch natürlich wieder, das ist ein besonderer Whisky. Ne? Das hat nichts mit einem Single Malt an sich zu tun. Auch für einen Roggen-Whisky ist er eher würzig als roggig unterwegs. Ne? Wenn du so einen typischen Rye-Whisky sonst hast, ist da mehr Getreide, Teig, Brotteig im Geruch, als es hier der Fall ist.
Mhm. Ja, dieses Sauerteig. Rockige, das fehlt hier tatsächlich in der Nase. Ich bin sehr gespannt, was das gleich auf dem Gaumen macht. Ich sagen
muss, wenn er jetzt ein bisschen Luft bekommen hat, ne, der ist mal so ein, zwei Minütchen im Glas, dann kommt ein bisschen mehr Sherry durch.
Okay, wir haben ja gleich noch einen zweiten, der vielleicht noch 2 Jahre länger gereift hat. Und da ist schon die Empfehlung vom Master Distiller, lasst den mal eine halbe Stunde im Glase arbeiten und trinkt den erst dann. Und wenn das schon die Empfehlung vom Master Distiller ist, dann könnte da was dran sein.
Ja, dann könnt ihr euch drauf einstellen, es wird eine längere Folge.
Machen wir aber eine halbe Stunde Pause.
Ja, wir unterhalten uns einfach so wie sonst auch.
Ja.
Über Kartoffeln und den Kartoffelkönig.
Oder über die Technik, wie man Roggenwhisky in den Händen zerreibt, um andere Sachen zu riechen.
Prost.
Prost. Da ist er ja, der Roggen. Richtig schön. Jetzt habe ich das Roggenbrot.
Und der Sherry kommt direkt mit. Mhm. Ich fand, also das, was ich erwartet habe, das kommt im Geschmack auch wirklich raus. Im Geruch habe ich es nicht so gehabt. Aber im Geschmack, muss ich sagen, gefällt mir das gerade richtig gut, weil es ein schöner Roggengeschmack ist, gepaart mit einer süßen Kirsche, Rosine. Das passt sehr, sehr schön zusammen. Das, was ich mir erhofft habe, da merkst du auch die Vollreifung. Der ist richtig schön süß und du hast eine schöne Sherry-Note zusammen mit diesem Roggengetreide. Schön.
Definitiv. Die Roggigkeit und der Sherry-Einfluss ist wirklich lecker und harmonisch. Ich wundere mich wirklich doll, wie stark der sich vom Geruch abhebt. Also das ist jetzt im Geschmack einfach ein anderer Whisky als in der Nase. Und diese Kombi aus Roggen und Sherry habe ich das letzte Mal getrunken beim PX von Thü.
Und ich muss auch sagen, ja, gebe ich dir komplett recht. Der hebt sich im Geschmack komplett vom Geruch ab und der gefällt mir auch im Geschmack viel besser als im Geruch. Auf jeden Fall.
Ja, definitiv. In der Nase dachte ich, der ist flach und der hebt sich gar nicht vom Single Malt ab. Aber jetzt, wenn du die quer verkostest, sind es zwei völlig andere Whiskys.
Ja, und der Geschmack ist wirklich gut. Also guter Roggenwhisky. Und mit einer schönen Sherry-Note für 10 Jahre Vollreifung auch nicht zu viel, nicht erschlagen, sondern richtig schön supportive. Der unterstützt einfach richtig schön die Roggennote. Der gefällt mir gut. Der ist von der Komplexität, finde ich, geht's. Da tut sich gar nicht mehr so viel. Bleibt aber schön lang, so wie er ist. Mittellanger Abgang, der bleibt schön straight, so wie du ihn am Anfang trinkst, so bleibt er auch. Und so ist er auch gut. Ne? Also das schadet ihm gar nicht, dass es da von der Komplexität jetzt nicht irgendwie noch in 10 andere Nuancen plötzlich geht, sondern das steht ihm schon ganz gut.
Das steht ihm wirklich gut zu Gesicht. Sehr spannender Whisky. Roggen spaltet ja immer so ein bisschen die Geister, aber ich weiß jetzt schon so 2-3 Roggen-Spezialisten in unserem Umfeld, denen ich diesen Whisky gerne mal zum Verkosten geben würde, um rauszufinden, was die da von halten.
Das ist richtig Rock'n'Roll.
Rock'n'Roll. Oder wie sagen Sportfreunde Stiller? Ich rogge.
Hast du heute wieder den Rock angezogen?
Ja, immer. Für dich.
Nee, schön. Schön.
Nur das schönste Beinkleid.
Von den dreien, die wir bisher getrunken haben, mein Favorit.
Ja.
Ja, der schmeckt mir bisher, die waren gut, ne, aber der schmeckt mir bisher am besten. Weil der, weiß nicht, der holt mich am meisten ab gerade. Es ist einfach eine schöne Harmonie zwischen dem Sherry und dem Roggen. Das gefällt mir richtig gut.
Der holt einen auch wirklich ab. Also noch ist der Max bei mir vorne. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch die letzten 2 Destillate gleich zu bieten, zu liefern haben. Aber spannend, dass du sagst, dass jetzt der erste Roggen so dein Favorite ist.
Sehr spannend. Auch ungewöhnlich für mich, weil ich sage, ich trinke mal einen Roggenwhisky, aber wenn du jetzt guckst, es gibt gute Roggen Whiskys, aber ich habe vielleicht eine Handvoll zu Hause von über 200 Flaschen. Es sind vielleicht 5 oder so Roggenwhiskys. Mhm. Und das trinkt man, ich trinke halt einfach lieber Single Malt als Roggenwhisky. Und der hat mir aber gerade besser gefallen als die 2 Single Malts vorher, weil der so schön abgestimmt ist.
Abgefahren.
Nicht einfach an der Qualität dieses Whiskys. Abgefahren. Schön abgestimmt.
Ja. Wir waren jetzt ja schon sehr tief in den Grundprodukten drin im Sinne von Getreide. Grundprodukt Nummer 2, Wasser. Wird von der eigenen Quelle auf dem Grundstück der Farm gewonnen, die Elisabeth-Quelle, 86 Meter tief. Und von dort kommt das tolle Wasser, was diesen Single Malt dann zu dem macht, was er ist.
Im Rheinland sagt man, das Wasser von Kölle ist Jod.
Das Wasser von Kölle ist Jod.
Das Wasser an der Havel scheint auch nicht so schlecht zu sein.
Nö, also muss ich sagen, ist schön. Und diese Kombi aus sandigem und lehmhaltigem Boden, die ermöglicht eben auch dann so tief die Brunnen zu setzen und von dort das Wasser zu beziehen, ist in manchen Regionen sehr schwierig, da an Wasser zu kommen.
Du brauchst auch Sand zwischen dem Lehm, sonst geht das nicht.
Ja.
Wir haben einen sehr lehmigen Boden im Garten. Wir haben ja ein Haus gebaut mit Garten. Und der Boden, haben wir dann natürlich nach Einzug festgestellt, ist lehmig. Er ist sehr lehmig. Mhm. Er ist betonartig lehmig. Ich habe ein Fundament selber gebaut. Über Wochen.
Ja, ich war
fast
dabei.
Täglich.
Ja.
Manchmal hast du mit angepackt. Mit Spitzhacke, um 40 Zentimeter, 50 Zentimeter tief zu kommen.
Ja.
Es war eine der Qualen meines Lebens, diesen Boden aufzuhacken. Das ist, also kistenweise Bier wurden vernichtet bei dieser Aktion. Es war unglaublich. Also lehmhaltiger Boden ist echt eine Katastrophe.
Ja.
Wenn du hier so einen Lehm-Sandboden hast, dann ist das, glaube ich, genau der Dealmaker, den du brauchst, um Brunnen zu bohren, um Felder zu bepflügen. Ich kann mir das selbst mit einem Traktor. Also, wenn ich einen Traktor mit Pflug durch unseren Garten schieben würde, glaube ich, dass der Einzylinder-Lanz-Bulldog einfach absaufen würde.
Ja.
Der würde sich verabschieden, der würde sagen, mach die Scheiße alleine.
Du weißt doch noch, als die Zaunbauer die Zäune gesetzt haben bei uns. Da waren die teilweise mit 3 Leuten auf diesem Bohrer, auf dem Erdbohrer, um überhaupt auf eine gewisse Tiefe zu kommen, um diese fucking Zaunpfähle in den Boden zu kriegen. Und also ich habe tatsächlich bei mir auch im Boden Dachziegeln gefunden, Bewährungsstahl, Asphaltplatten. Also da war ein Scheiß hier drin, was hier verbaut wurde im Boden. Boah, ätzend.
So, ein Gruß an unseren Bauträger. Liebesgrüße aus Rommerskirchen.
Wunderschön. Warst du schon mal in der Gegend, so Potsdam, Brandenburg?
Tatsächlich bewusst noch gar nicht. Ich war mal in, ach, das darf ich jetzt nicht sagen, ne? Berlin?
Ja, es ist ja nicht so weit weg.
Ist nicht weit weg, aber ich glaube, man mag sich nicht so. Aber tatsächlich Potsdam, Brandenburg noch gar nicht.
Kennst du diese klassischen gelben Klinker? Also Häuser, die verklinkert sind, aber die nicht rot sind, sondern gelb sind.
Hier ist bei uns im Werk in Köln auf Arbeit. Ja. Ist das typische Bauweise, gelber Klinker, warum auch immer.
Und diese Bodenkombi, von der du gerade gesprochen hast, so sandig, tonig, lehmig, das gibt diesen gelben Ton. Und dieser gelbe Ton für gelbe Klinker in vielen Kirchen, historischen Bauten in Brandenburg noch verbaut, der kommt tatsächlich auch dort aus Glindow.
Hm, sieht nicht gut aus, ne?
Ich finde das ab und zu relativ attraktiv.
Ist ja unheimlich subjektiv, ne?
Ja, aber das bricht so ein bisschen so diese klassische Optik auf und gelbe Klinker finde ich manchmal wirklich schön. Ich würde sie mir nicht bauen.
Das sieht immer alt aus, so vergilbt.
Ja, das
so,
stimmt.
Als hätte irgendwie an der Fassade so 40 Jahre durchgängig einer geraucht. War mal weiß und jetzt halt gelb.
Mit so einer Monsterzigarre. So dick wie ein Unterarm.
Die sitzt den ganzen Tag auf der Bank und raucht und irgendwann ist die Fassade halt gelb. So sieht das auf Arbeit auch aus. Also das ist schön da, aber nicht optisch.
Sehr geil. Irgendwie habe ich so ein bisschen Bock, mal nach Brandenburg zu fahren und irgendwie Nico und den Michael zu besuchen.
Ja, warum nicht?
Ja, aber lass uns doch vorher nochmal den 12-jährigen Rye durch den Kopf gehen.
Und zu gucken, ob wir danach auch noch dahin kommen dürfen.
Ja.
Farblich ähnlich wie gerade, ne?
Ja, wir sind sehr dicht dran. Vielleicht ein Müh dunkler, aber fast das Gleiche.
Ja, 12 Jahre erneut. 0,7 Liter kosten hier jetzt aber 99,90.
Das ist ein satter Sprung.
Ja, 2 Jahre mehr. 43%, also ganze 3,1% weniger in der Alkoholstärke. Aber wir haben anstatt dem Sherryfass ein süßes Bärenweinfass.
Yes.
Hier haben wir wieder Bärenwein aus eigener Herstellung. Und das Fass dieses süßen Bärenweins, wo der vorher drin war, wurde dann für die Veredelung dieses Whiskys genutzt. Ui, aber ich habe gerade die Nase reingehalten,
ja.
Das ist verrückt.
Weißt du, was für Beeren?
Nee.
Es ist nicht nur eine normale Beere, wir haben eine
Grizzlybeeren.
Die Grizzlybeeren, die kommen in 2 Folgen. Wir haben Himbeeren, Erdbeeren und schwarze Johannisbeeren. Also wir haben ja von den Obstbrennen gesprochen, jetzt haben wir schon irgendwie Kirschwein und jetzt haben wir noch 3 andere süße Vertreter. Und in der Nase
habe ich... Das ist auch ein sehr süßer Vertreter.
Oh, schön. Das Kompliment geht runter wie Roggenwhisky. Jetzt rieche ich aber keine Himbeere. Ich rieche auch keine Erdbeere. Ich rieche auch keine schwarze Johannisbeere.
Ich rieche Holz. Holz und Harz. Ganz frisches Holz rieche ich.
Diese Holznote. Ich habe jetzt 4 Whiskys rum überlegt, woher ich das kenne. Das ist die Spessart-Eiche. Und weißt du, woher ich diese Spessart-Eiche kenne und lieben gelernt habe? Von der Nine Springs Distillery aus dem Harz. Die machen nämlich auch diesen Quatsch mit der Spessart-Eiche. Und das ist so wie eine Virgin Oak aus Amerika oder so. Und diese Spessart-Eiche, die gibt so viel Holzcharakter ab. Und in allen Destillaten, sei es Single Malt oder Rye, habe ich immer diesen Unterton von massiver Holzigkeit.
Die ist auch wirklich sehr dominant.
Ja.
Also das Holz ist sehr dominant hier. Ganz frisches Holz, leicht harziges Holz. Das ist sehr, sehr stark vorhanden gerade. Und das ist aber auch nicht so wie die Holzhandlung im Baumarkt, wie wir das schon mal hatten, sondern wirklich wie frisch gesägtes Holz. Ja. Wenn du einen Baum richtig langseitig aufsägst, so richtig, da kommt gerade der frische Baumduft raus.
Vollkommen richtig. Bist du mal an so einem Holzwerk vorbeigegangen oder war es vielleicht mal sogar drinnen? Mhm. Und wirklich, wenn du eine Kiefer, so eine richtig alte, massive Kiefer mit Rinde noch aufschneidest und dann an dieser riesigen, überdimensionierten Tischkreissäge stehst, dann macht das und dann riecht das so.
Und hinten bahnt sich eine ganz leichte Süße an, aber ansonsten wirklich komplett überlagert vom Holz, was den Geruch angeht. Es kann natürlich sein, dass er deswegen auch sagt, lass ja mal eine halbe Stunde stehen. Also ich möchte gar nicht bezweifeln, dass sich der Charakter da nochmal ändert, wenn er jetzt ein bisschen Luft bekommt.
Ja, kann sehr gut genau der Grund sein. Ich würde mich im Geruch auch nicht auf eine Frucht festlegen, sondern ich sage jetzt einfach leicht beerig.
Ja, bei mir ist es, ich könnte es noch nicht mal genau sagen. Es ist vor allen Dingen eine leichte Süße, wo sie herkommt. Also ob da jetzt theoretisch hinter dem Holz ein Sherryfass oder ein Portweinfass oder ein süßes Bärenweinfass steckt, könnte ich dir nicht sagen.
Nee.
Ich könnte dir nur sagen, ich habe eine leichte Süße da, aber nicht, wo sie herkommt.
Ja, Stachelbeerfass, Brombeerfass. Wir probieren.
Ja, Prost.
Prost. Du kannst mir sagen, was du willst.
Okay.
Aber hier schmeckst du, dass es weniger Alkohol ist als vorher, oder?
Ja,
ich finde ihn so sanft und mild.
Das stimmt. Ja, sanft und mild, absolut. Holz bleibt da im Geschmack, allerdings nur in der ersten Note. Wenn du ihn dann runtergeschluckt hast, ist das Holz, finde ich, weg. Und dann habe ich maßgeblich, er ist viel süßer, und zwar so eine Honigsüße. Dann habe ich maßgeblich Honig im Mund.
Ja, so Sirup, Marmelade, so eine Konfitürensüße.
Aber ich habe halt wenig Frucht, ne? Also die kommt gar nicht durch vom Fruchtgeschmack. Geschmack, sondern rein von der Süße. Und weil nicht das Maß an Frucht bei mir aufkommt, ist es für mich eher Honig, weil das ist noch näher am Holz so ein bisschen.
Holz ist für mich ultra dominant. Ich würde unfassbar gerne mal diese 4 Grunddestillate verkosten. Also sowohl den Kirschwein als auch jetzt diese 3 Beerenweine. Die würde ich nebenbei unfassbar gerne mal einfach quer verkosten, um dann besser rausschmecken zu können, welche Nuancen da übergehen.
Das ist sehr süß. Also das ist ganz cool. Das ist mal was anderes. Und ich finde, hier schmeckst du schon wieder gar nicht richtig durch im Vergleich zu gerade, dass es ein Rye-Whisky ist, ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Rye ist gerade komplett weg bei mir.
Das könnte
Weizen sein, es könnte Gerste sein, es könnte Roggen sein,
ne? Das ist scheißegal. Also ich würde dir jetzt im Blind Tasting wieder nicht die Hand dafür ins Feuer legen, ob das ein Single Malt oder ein Rye ist. Du schmeckst, es ist halt wirklich viel Holz und viel Süße. Aber gerade eben war es Roggenwhisky, jetzt ist es wieder wirklich das Whisky, undefiniert.
Weißt du noch, als die Kollegen von Millstone uns verarscht haben und den ersten in Anführungszeichen Whisky des Tages, den wir verkosten sollten, gar kein Whisky war, sondern Geneva?
Hey, die kleinen Schlingel.
Ja, wirklich. Und so ein Gefühl habe ich gerade auch, dass ich gerade so ein bisschen auf die Irre geführt werde, dass das irgendwie ein anderes Grunddestillat ist.
Mit euch, die hat ein Schelm. Eine kleine Schelmerei.
Also ich glaube, wir werden im Nachgang zu dieser Folge einfach den Rest aus unseren Samples mal eine halbe Stunde offen stehen lassen und dann trinken, um zu gucken, was da noch passiert.
Mit dem Plan kann ich leben.
Ja?
Ja, das ertrage ich. Interessant.
So auch noch nie getrunken?
Nee.
Also war jetzt das dritte erste Mal heute, neben Glina, neben knapper Kirschwein, jetzt also mit Beerenwein-Finish.
Wie?
Knupper.
Ja. Knapp und knapper.
Nee, Knupper.
Knappers. Ja. Morgens halb zehn in Deutschland, Knappers.
Knappers. Es gibt in Köln gibt es noch einen Kölsch, Küppers.
Küppers-Kölsch.
Gibt es das noch? Na klar, gibt es ja? Küppers-Kölsch.
Das siehst du nirgendwo.
Nee, es ist auch relativ verschwunden.
Ich wollte gerade sagen, ich trinke jetzt nicht selten Kölsch in Köln, aber...
Ja, nee, Küppers gibt's noch.
Interessant ist auch, der von gerade ist immer noch mein Favorit, tatsächlich. Also das Geile ist ja, der Preis ist genau das Doppelte von dem gerade eben. Und ich persönlich, meine Bewertung wäre, ich würde mir 2 Flaschen von dem 10-Jahres-Rye kaufen, statt eine von dem 12er.
Okay.
Weil der mich echt mit seinem Rye-Süße-Kirsch-Sherry-Geschmack so abgeholt hat. Den würde ich lieber trinken. Da habe ich auch den Rye-Charakter. Hier habe ich wieder eben ein bisschen diesen... Eine Welt zwischen Rye und Single Malt, da finde ich mich hier, mit Süße.
Das ist mal echt ein sattes Statement. Wo ich jetzt am ehesten in der beerigen Richtung unterwegs bin, ist beim Mundgefühl. Kennst du das Mundgefühl, wenn du frische Beeren isst, dass du so ein bisschen ein anderes Mundgefühl hast als vorher? Also, dass der Mund anders befeuchtet ist, ein bisschen klamm ist. Und dieses beerige Mundgefühl im Abgang, das habe ich jetzt tatsächlich nach dem Trinken des 12-jährigen Rice.
Interessant.
Also, es ist ja ein massiver Unterschied, ob du Sträucher aus dem Supermarkt kaufst und wenn du ins Feld gehst und eine Brombeere, eine Johannisbeere, eine Himbeere einfach vom Strauch pflückst, von der Strauch in die Schnauze, so richtig so von der Hand in den Mund. Und dieses beerige Gefühl von Früchten, die du von der Staude abziehst, abpflückst und dir in den Mund steckst, das habe ich gerade bei diesem Whisky.
Nicht nur Kartoffeln kann der Mann, sondern auch Beeren.
Ja.
Richtiger Naturbursche.
Ja.
Völlig verkannt in der letzten Zeit.
Ich war tatsächlich mit meinem Opa, war ich sehr viel draußen, sehr viel unterwegs.
Nicht schlecht.
Vögel beobachtet, immer ein Fernglas. Das erste Geschenk von meinem Opa an mich war ein Fernglas, damit ich die Tiere im Wald mit ihm so beobachten konnte wie er. Der hat mir sehr viel beigebracht.
Das war bei mir eine Angel und ein Messer, auch geil. Aber halt ganz anders, ne? Weniger Beeren und Kartoffeln sondern mehr Fische.
Ja.
Wir waren immer Angeln, mein Opa und ich, und Pilze.
Pilze.
Ich kann Pilze sammeln gehen und werde dich nicht vergiften.
Das ist tatsächlich auch eine Fähigkeit, die ich habe, allerdings von meiner Oma mütterlicherseits auf den Weg gebracht. Und das Angeln habe ich mit Papa gemacht. Ich war schon mit Papa angeln, da war ich noch kein Jahr alt. Also ich war anwesend, er hat geangelt, aber ich war dabei. Und das haben wir über 30 Jahre durchgezogen, bis der See irgendwann nicht mehr der See war.
Ich mag das auch richtig gerne. Angeln ist ja voll mein Ding, weil, wie ich eingangs schon sagte, ich habe gerne meine Ruhe und das ist beim Angeln einfach total, das ist beim Angeln einfach ultra geil.
Ja.
Du nimmst dir 2 bis 14 Bier mit, alle halten die Fresse.
Ja.
Du sitzt da, manchmal stehst du. Das Schöne ist, wenn du auf Friedfisch gehst, dann schmeißt du die Angel rein und einfach eine Stunde lang passiert nichts.
Ja.
Du machst die Beine lang, machst dir ein Bier auf, zündest dir vielleicht eine Zigarette an und guckst einfach aufs Wasser.
Ja.
Eine ganze Stunde. Und kein Schwein labert dich an. Wirklich? Ist das geil oder ist das geil?
Das ist ultimativ.
Und wenn du dann Fisch beißt, hast du noch Action.
Ja.
Da ist totale Action auf einmal am Start.
Und man hilft sich gegenseitig. Einer holt die Route ein, einer hält den Kescher. Und
einer hält wirklich, die Route.
Ja, einer hält die Route, richtig. Und diese Harmonie, dieses Schweigen und dabei Wohlempfinden,
ja, ne?
Das ist ultimativ.
Ich schweige richtig gerne.
Und jetzt pass auf, wenn du das einem erklärst, der nicht gerne angelt, dann sagen die, seid ihr eigentlich bescheuert, da 8 Stunden zu sitzen, ohne ein Wort zu sprechen. Ich sage, das ist der Himmel auf Erden.
Total, total. Und wenn dir langweilig wird, dann lässt du einfach eine Angel auf Friedfisch liegen, nimmst dir deine zweite, keiner hat nur eine Angel.
Nee, du bist ja 2 oder 3.
Im Minimum, ne? Und dann nimmst du dir einfach die zweite Angel und machst vorne einen Wobbler dran oder so und gehst halt auf Hecht, auf Hauptfisch.
Ja.
So, und dann stehst du da und dann musst du immer ausschmeißen und reinholen und rausschmeißen und reinholen. So, und dann liegt die Friedfischangel da und du kannst derzeit ein bisschen Action machen, wenn du keinen Bock mehr hast. Ja. Machst du dir das vierte Bier auf und setzt dich wieder hin und guckst wieder aufs Wasser.
Richtig.
Herrlich.
Oder machst ein paar Vorfächer fertig für die nächsten Routen, wenn man einen Haken Abreiß oder so.
Oder mit dem Zelt, Nachtangeln. Oh, 2, 3 Jungs dabei.
Schön auf Aal.
Ja, irgendwann weiß gar keiner mehr, wie die Angeln funktionieren. Ist aber völlig egal.
Ist egal.
Und darf nur nichts beißen, ja. Sonst sind die Angeln weg.
Ja, und am Morgen sind irgendwie alle Posen weg, weil doch nachts noch ein Fisch gebissen hat und alle schon im Gebüsch lagen.
Ach, schön. Schön, schön. Wir müssen angeln gehen. Ich war schon lange nicht mehr, viel zu lange. Ich habe das alles im Keller. Ich war schon so lange nicht mehr angeln.
Ich war auch jetzt 5 oder 6 Jahre nicht mehr angeln. Ich habe das jedes Jahr mit meinem Vater gemacht. Und dieses Jahr werde ich voraussichtlich im Juni das erste Mal seit 5 Jahren wieder angeln gehen.
Dann, Whisky-Finale.
Whisky-Finale. Auf unsere Väter und Großväter. Ein 10-jähriger Single Malt.
So, jetzt haben wir natürlich wir haben uns das lange überlegt, was machen wir mit der Reihenfolge und wir haben uns bewusst dazu entschieden, vom Single Malt in Rye zu gehen und nach dem Rye noch einmal auf den Single Malt zu gehen, denn wir haben hier eine richtige, echte Fassstärke in der Hand und dann haben wir gesagt, die heben wir uns für den Schluss auf und gehen auch das Risiko ein, nach dem Rye nochmal einen Single Malt reinzuhauen.
Korrekt. Wir kriegen ja auch häufig von den Destillerien eine Trinkreihenfolge mit. Aber dieses Mal haben wir einfach in Anführungszeichen nur die 5 Samples bekommen und keine Trinkreihenfolge. Das heißt, wir mussten selber das Hirn anstrengen.
Hat wie immer nicht so gut geklappt, aber... Ja. Gucken wir mal, ob das was gebracht hat. Denn wir sind jetzt hier tatsächlich bei 56,8% bei 10 Jahren Reifung. Also nochmal 2 Jahre zurück vom Rye gerade. Gibt es im Handel in der 07er Flasche für 98,90 Euro. Also auch eher am oberen Ende. Aber das ist bei Fassstärken ja doch öfter so. Und das Interessante ist, die 10 Jahre sind aufgeteilt wieder auf 3 Fässer. Aber diesmal mit Jahresangabe.
Ja, das ist exakt vorgegeben, welches Fass wie lange dort gewesen ist. Wir sind nämlich hier bei 4 Jahren Bordeaux, 4 Jahren Port und obendruf nochmal 2 Jahre unser berühmtes Kirschweinfinish.
Da bin ich ja sehr gespannt jetzt, wie der Geschmacksträger Alkohol das doch sehr ähnlich wirkende Trio zum zweiten Whisky jetzt nach vorne schiebt.
Von der Farbe her bin ich wieder bei Whisky Nummer 2.
Mhm. Gold, dunkles genau. Gold.
Ja. Dunkles Gold Richtung Bernstein, leichter rötlicher Einschlag. Und von der Nase her bin ich jetzt wirklich hyped. Also ich glaube, die Entscheidung von uns war gar nicht so kacke, zu sagen, wir machen die Fassstärke zum Schluss, weil Single Malt und Rye sich nicht so krass voneinander abgehoben unterschieden haben. Deswegen glaube ich, ich stehe hinter unserer Entscheidung, die Fassstärke als Finale, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen jünger werden als 12 Jahre gerade, als Finale 5 zu verkosten.
Ja, der zieht schon in die Nase und man merkt, da ist mehr los. Also er ist nicht sprittig, muss ich ganz klar sagen. Er ist nicht sprittig, man merkt aber, er ist stärker. Also er hat über 50%. Das kommt schon auch in der Nase an.
Ja, dieser Antritt, der macht's. Kennst du das, wenn du in einem Auto sitzt, ich sag mal, einen Kleinwagen, normal motorisiert. Und dann hast du den gleichen Wagen, hast aber auf einmal so einen GTI-Motor da drin und der geht richtig steil. Das ist ein Whisky mit GTI-Motor.
Also der GTI-Whisky, auch wieder sehr würzig im Geruch. Eine Mischung aus Frucht und Pfeffrigkeit, finde ich da. Also eine Mischung aus Süße, Frucht und Schärfe.
Ich habe zum ersten Mal so eine leichte traubige Note. Geht ins Wein, fast schon Weißwein rein.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, der Port, der maßgeblich durchkommt mit einer süßen Beere.
Ja, Port. Also vielleicht nicht unbedingt ein Ruby Port, sondern vielleicht eher so ein White Port. Aber ja, gehe ich mit.
Ein ganz leichtes Holz noch im Hintergrund, aber vor allem schon wieder wenig Getreide in der Geruchsnote, ne?
Das ist es. Also wir haben wenig Getreide, wenig Grunddestillat. Wir haben wenig von den Einflüssen, die wir vorher hatten, die so dominant waren. Also das Grasige ist jetzt auch wirklich im Hintergrund. Holz immer noch so ein bisschen, aber auch dezent. Ich glaube wirklich, dass der Alkohol die vorherigen Nuancen so ein bisschen kaschiert. Vielleicht auch ein bisschen ummantelt. Aber wir haben ja gelernt, der unterscheidet sich von der Nase zum Geruch doch enorm.
Mhm. Und da das ein Geschmacksträger ist, bin ich sehr gespannt, was da gleich passiert. Man sagt ja, mehr ist immer besser.
Ja, mehr ist immer besser. Prost.
Prost. Okay, hier sind wir jetzt erwachsen geworden. Komplexität, Single Malt, Stärke, Süße, Getreide, alles da. Und Komplexität heißt, der verändert sich. Du hast dich verändert. Du hast dich verändert mit der Zeit.
Ja.
Das tut er. Du trinkst ihn und du merkst, das ist ein Weinfinish. Dann merkst du ganz krass das Bordeaux-Fass. Dann lässt du ihm ein bisschen Zeit. Dann kommt auf einmal das Portwein-Fass durch. Portwein ist ja etwas ähnlich zum Sherry. Hat eh eine rosinig-kirschige Note ein bisschen. Da kommt hinten dann die Kirsche raus. Da ist die Geschichte zu Ende erzählt bei diesem Whisky. Die Fassstärke macht's. Die Stärke.
Hundertprozentig. Das ist mein Whisky. Also du hast ja gerade schon ein Urteil gefällt, welcher
Whisky dein Favorit ist. Jetzt kam der letzte. Ne? Also das ist jetzt auch ganz klar die Nummer 1.
Also ich gehe die Ehe mit diesem Whisky ein. Das ist wirklich ein Brett. Toller Whisky, ein 10-jähriger deutscher Single Malt in Fassstärke und der holt mich so brutal ab. Und neben den von dir beschriebenen Nuancen habe ich hinten raus noch ein bisschen Tabak und Ledersofa.
Ich finde, das Holz bleibt die ganze Zeit da. Das ist ein stiller Begleiter, der hier in den Hintergrund rutscht, aber immer da ist.
Mhm.
Beim Tabak gehe ich auch noch mit. Ganz leichte Nuancen ist am Ende da, wenn man sich darauf konzentriert. Ja, das Ledersofa habe ich an der Stelle nicht. Aber das liegt vielleicht daran, dass bei mir einfach ein bisschen die Frucht dann doch aus der Kirsche überwiegt.
Ja, die Frucht ist toll da. Diese Kombi aus Sherry und Port, das ist wirklich schick. Sexy.
Ja, ich hatte vorher so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle mit den Whiskys das Problem, dass das, was drin war, halt nicht so, du konntest das nicht so richtig rausschmecken, was eigentlich dahinter steckte alles. Und hier ist aber ganz klar, also das kann man mögen oder nicht, aber hier ist ganz klar, das, was draufsteht, das merkst du auch, das ist auch drin. Ja. Und das gibt sich hier richtig schön in Stufen die Hand. Also das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Und ich glaube, das ganz maßgebliche Effekt für diesen Whisky ist, dass er die Alkoholstärke braucht.
Ja.
Wenn du den runterverdünnen würdest, jetzt auf 43 oder 46%, ich glaube, dann würde dir unheimlich viel von dem, was er kann, jetzt wieder verlieren.
Würde ich dir Brief und Siegel geben, dass genau das passiert. Also ich freue mich jetzt schon, mehr Fassstärken von Glina zu probieren, weil du kennst ja auch den Spruch, dass Betrunkene immer ehrlich sind. Und ich glaube, ein Whisky mit höherem Alkoholgehalt ist auch ehrlicher als ein Whisky mit niedrigem Alkoholgehalt. Und die Fassstärke passt einfach, der steht ihm so gut zu Gesicht, genau wie du es gesagt hast.
Mehr ist immer besser.
Es ist jetzt fürchterlich langweilig. Fürchterlich, weil mein Rating ist einfach Whisky Nummer 5, ist für mich die Nummer 1.
Ja, ist bei mir genauso. Also der holt es absolut raus. Das ist der beste Whisky des Abends. Der 10-jährige Fassstärke.
Ja.
Single Malt. Aber direkt danach kommt der Rye. 10 Jahre für mich. Der kommt direkt hinter dem fassstarken Single Malt.
Spannend. Also bei mir auf Platz 2 ist der Max. Schritte für Max sind bei mir.
Hätte ich auf 3 gesetzt. Ja, hätte ich auf 3 gesetzt.
Dann kommt bei mir der 10er Rye, dann kommt der 12er Rye und als Schlusslicht, oder was heißt Schlusslicht? Es waren 5 tolle Whiskys, aber der Einsteiger ist für mich auch der Whisky, den ich wieder als ersten dieser 5 Whiskys trinken würde.
Ja, genau. Ne? Ich hätte nach dem Schritte Whisky dann auch den 12-jährigen Rye und dann zum Schluss den 8 Jahre Kirschweinfass. Wobei du hast mir vorhin erzählt, dass es diesen 8-jährigen Kirschweinfass Whisky, so wie wir ihn hier haben, gar nicht mehr gibt.
Ja.
Wurde nämlich ersetzt, gibt glaube ich nur noch den Rest der Samples, aber wenn du ihn jetzt in Flaschen kaufen möchtest, kriegst du den 10-jährigen und nicht mehr den 8-jährigen.
Ganz genau richtig. Glina produziert ja fortlaufend und diese fortlaufende Produktion beinhaltet auch, dass im Grunde ein 10-jähriger Single Malt, ein 12-jähriger Rye, wie wir ihn trinken, trotzdem immer irgendwo ein Single Cask bleibt. Das heißt, wenn das weg ist, ist es weg. Klar gibt es eine Core Range und die Classics im Single Malt, im Rye-Bereich. Trotzdem ist es immer wieder was Neues, was Besonderes. Und ja, der ehemals 7-jährige im Kirschweinfass wurde ersetzt durch den 8-jährigen. Der 8-jährige wurde jetzt ersetzt durch den 10-jährigen und ja, in den Sample-Paketen, die man so bei denen im Online-Shop bestellen kann, kann ich übrigens mit bestem Gewissen empfehlen, den dort zu bestellen. Den gibt es noch in der Sample-Größe, aber ansonsten war es das. Ich glaube aber, dass der 10er dem 8er um nichts irgendwie nachstehen wird. Ganz im Gegenteil, vielleicht haben die 2 Jahre noch ein bisschen was gemacht. gemacht.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist da auch einfach noch ein bisschen mehr Erwachsenheit und ein bisschen mehr Reife dahinter, weil er eben noch 2 Jahre länger im Fass verbringen durfte, als es der Achter gemacht hat. Ne, vielleicht kommt auch noch ein bisschen mehr von dem Kirscharoma bei rum, was uns gerade so ein bisschen gefehlt hat bei der Vollreifung 8 Jahre im Kirschweinfass.
Ich dachte wirklich so, dieses Kirschweinfass ist ein absolut ein brutaler, Brecher, ja, so ein Brecher, so ein Gamechanger. Aber tatsächlich hat er...
süß irgendwie. Ja. Nee, gar nicht.
Hat das Grunddestillat sehr schön supportet. Mhm. Ja, also dafür, dass 2006 das erste Mal dort gebrannt worden ist, muss ich sagen, haben die ein tolles Handwerk an den Tag gelegt. Also 2006 Whisky zum ersten Mal gebrannt. Die Obstbrände schon immer. Aber es gibt ja auch mittlerweile 15-jährige Rye Whiskys. Das ist wirklich beachtlich.
Ja,
also absolut. Immer noch jung. 2006, ja. da war ich noch irgendwie auf dem Gymnasium. Da habe ich noch nicht mal Abi gehabt.
Ja, in den 2000ern erst angefangen und dann jetzt schon wirklich erwachsene Destillate auf dem Markt. Das ist wirklich okay. Man hat halt durchgehalten, ne? Viele versuchen es auch und hören dann wieder auf, aber das haben sie durchgezogen und das ist ja wirklich erwachsener Spirit rausgekommen, wie man gerade am 10-jährigen Fassstärken-Single-Malt gesehen hat.
Die haben sich, nachdem das Destillat auch gut angekommen ist, etwas vergrößert. Ursprünglich angefangen mit 300 Liter Brennblasen, sind sie mittlerweile verzehnfacht auf 3000 Litern. Aber ich glaube, dass dieser Stoff auch durchaus Absatz findet.
Doch, kann ich mir vorstellen.
Spannend, wirklich spannend. So, was sagst du zu deinem ersten Mal Glina?
Ja, hat sich gelohnt. Ich bin wirklich froh, wieder was Neues kennengelernt zu haben. Ich bin froh, dass wir den deutschen Whisky wieder missionieren konnten und wieder zeigen konnten, was wir schon oft gesagt haben. Die deutschen Whiskys wollen ja ganz oft keine Schotten sein. Mhm. Es ist etwas ganz anderes, was du im Glas hast, als ein schottischer Single Malt, wenn du einen deutschen Single Malt im Glas hast. Wir haben es, glaube ich, ein bisschen versucht zu erklären. Es ist anderes Wasser, anderes Getreide, anderer Boden, andere Reifungen, anderes Holz der Fässer. Es ist alles anders. Natürlich wird auch ein anderes Produkt daraus. Aber es muss sich nicht dahinter verstecken. Es ist halt ein ganz anderes Destillat. Und vor allen Dingen, wie du am letzten Whisky des heutigen Abends gesehen hast, kann das richtig was. Eine schöne Komplexität, eine schöne Reife, eine Fassstärke dahinter, die nach vorne treibt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und deswegen finde ich es schön, wieder was Neues kennengelernt zu haben, wieder gesehen zu haben, wie wir uns in Deutschland von Schottland abheben können, was wir für andere Produkte herstellen können und wollen und wie viel Spaß das auch machen kann.
Perfekt. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Auf jeden Fall werde ich mir mindestens eine von diesen Glina-Flaschen in das Regal stellen. Allein schon aus dem Grund, dass wenn man eine 07er Flasche hat, dann ist quasi der Handabdruck von Michael auf der Flasche. Also die Flaschenform ist so, als würde dir jemand die Hand geben. Und wenn so eine eingelassene Hand in Glas, auf Glas da drin ist, hammergeil. Mit sowas kriegst du mich immer.
Ja, das ist aber, wenn dir einer ständig die Hand reicht, dann nimmst du sie immer und das ist gefährlich.
Meinst du, ist die Flasche dann sehr schnell leer?
Ja.
Dann muss ich wohl doch 2 kaufen.
Ja, eben, damit du wenigstens über 2 Wochen kommst. Ach ja, so, jetzt habe ich wieder, jetzt will ich wieder meine Ruhe haben.
Ja, jetzt reicht's auch, ne, mit sozialer Gesellschaft.
Das ist genug.
Du, für die nächsten 3 Tage schweigst du deine Frau an, weil du einfach genügend Worte verbrauchst hast jetzt.
Geh jetzt eine Woche angeln.
Oh, wunderschön.
Nein, ich gehe morgen auf Arbeit.
Auch eine Option.
Wir haben die Gläser ja nur ganz minimal voll gemacht. Hier ist überall noch was drin.
Eben. So,
jetzt haben wir auch für Ordnung gesorgt. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Genießt die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald. Auf Wiedersehen.
Bis dahin, wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.